Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und wir kehren noch einmal zurück zu der Erklärung des Bundeskanzlers von gestern.
Gerade 2 Flugstunden von Berlin entfernt sitzen im Moment Familien in Luftschutzkellern. Frauen, Männer und Kinder bangen um ihr Leben. Ukrainerinnen und Ukrainer bewaffnen sich, um ihre Heimat gegen eine Invasionsarmee zu verteidigen.
Joe Biden hat sich unserer Zeit gestern am frühen Abend geäußert. Frage an Doris Simon in Washington. Was hat der US-Präsident gesagt?
Ja, auch hier ging es um neue Sanktionen gegen 5 russische Banken, darunter die 2 größten Banken, Sberbank und VTB. Die werden nun abgeschnitten vom US-Finanzmarkt und vom Zugang zum Dollar. Diese Banken halten rund 80% der Vermögenswerte des russischen Bankensektors, wickeln normalerweise Geschäfte in Höhe von mehreren 10 Milliarden Dollar täglich ab. Das ist recht viel, selbst wenn man bedenkt, dass Wladimir Putin ja systematisch über die letzten Jahre darauf hingewirkt hat, dass der Dollar weniger eine Rolle spielt als bisher. Dazu kommen US-Exportkontrollen für Spitzentechnologie. Auch die werden durch entsprechende Maßnahmen europäischer anderer Partner komplettiert. Das trifft zum Beispiel die Modernisierung des russischen Militärs, die russische Luft- und Raumfahrtindustrie und die Werftenindustrie. Das sind natürlich Sachen, die nicht gleich heute eine Wirkung zeigen. Präsident Biden sagte, diese Maßnahmen seien alle auf maximale langfristige Wirkung angelegt. Und es gibt auch neue Sanktionen gegen Mitglieder der russischen Elite des Kreises rund um Putin. Allerdings keine Sanktionen gegen Putin persönlich. Das hatten einige hier in Washington durchaus erwartet. Der Präsident sagte nur, das liege weiterhin auf dem Tisch.
Es gab in den USA Kritik an der Gasleitung Nord Stream 2, einer vorgeblichen oder tatsächlichen deutschen Abhängigkeit von russischem Gas. Welche Auswirkungen hat Putins Überfall auf die Ukraine auf russische Öllieferungen in die USA?
Naja, bis jetzt scheint ja insgesamt das nicht viel Auswirkungen auf Energielieferungen zu haben. Die Ukrainer haben gestern gemeldet, das sind hier die Informationen jedenfalls in Washington, dass sogar mehr Gas durch die Leitung durch die Ukraine geflossen ist als in den letzten Wochen zuvor. Und auch in den USA ist mir nicht bekannt, dass hier der Gashahn, der Ölhahn zugedreht worden ist. Der Präsident hat, denn das ist ein ganz wichtiges innenpolitisches Thema für ihn, gestern noch einmal gesagt, er werde alles tun, um höhere Preise an der Tankstelle und im Supermarkt in den USA zu verhindern. Die Inflation ist hier sehr hoch und er fürchtet eben, dass, wenn das weiter zunimmt, dass das Klima für ihn noch schwieriger wird als bisher.
Apropos Klima, sind sich Demokraten und Republikaner bei der Verurteilung des russischen Krieges einig?
Weitestgehend inzwischen schon. Erstaunlicherweise hat die Führung der Republikaner im Repräsentantenhaus, die so bis gestern noch wahnsinnig kritisch war mit dem Präsidenten, er sei lahm und viel zu spät und alles, hat angesichts des Kriegs nun ihre bisher laute Kritik erstmal eingestellt und gefordert, jetzt müsse Putin zur Rechenschaft gezogen werden. Dagegen hat Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat der Republikaner, den Präsidenten kritisiert. Der hatte zwischenzeitlich ihn eher gestärkt. Biden hätte harte Sanktionen früher verhängen müssen. Die Ukraine hätte viel früher Waffen bekommen müssen zur Selbstverteidigung und die Ostflanke hätte früher verstärkt werden müssen. Aber insgesamt muss man sagen, stehen die zusammen hinter der Politik, die derzeit gemacht wird, mit einer wichtigen Ausnahme. Es gibt die Populisten, die Trumpisten im Kongress und die vertreten eine für Republikaner völlig ungewöhnliche Linie, nämlich die sagen, ist gar nicht so schlimm oder ist sogar gut, was Russland macht und was juckt uns die Ukraine, ich sage es mal sehr flauschig. Und Donald Trump selber, das haben ja vielleicht einige in Erinnerung, hatte Putin und den Einmarsch ja als Genie und wunderbar bezeichnet. Er hat ein wenig beigedreht inzwischen und dreht das jetzt so, das sei alles eine Folge der Schwäche, der Inkompetenz der beiden Regierungen. Darüber sei er jetzt wütend und traurig. Es sei eine traurige Sache für die Welt. Aber das erste Interview, was sehr ausführlich war, in dem er eben Putin über den grünen Klee gelobt hat für diesen Angriff, das ist doch bei vielen im Kopf geblieben.
Apropos Trump. Im November 2024 finden in den USA die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump dann zurückkehrt, der ja kein Freund der NATO ist. Worauf sollte sich das Bündnis in den kommenden 2,5 Jahren angesichts eines vollkommen unberechenbaren russischen Präsidenten vorbereiten?
Ja, ich weiß nicht, ob man sich vorbereiten kann. Es ist ja noch nicht mal sicher, ob Donald Trump antritt. Alles spricht dafür und ob er dann gewinnt, ist noch eine andere Frage. Aber natürlich ist das eine Frage, die im Hinterkopf bei vielen Regierungen mitgeschwungen hat in den letzten Monaten. Zuletzt weniger, weil die Entschlossenheit der beiden Regierungen, hier wirklich gemeinsam mit den Europäern, den anderen Verbündeten vorzugehen und nicht nur verbal, sondern auch in der Sache abgestimmt voranzugehen, dann doch alle überzeugt hat, dass das ein guter Weg ist. Aber wie gesagt, diese Unsicherheit ist da, denn dass Donald Trump und die 4 Jahre, die er regiert hat, Wladimir Putin gestärkt haben. Daran zweifeln Leute, die einen klaren Blick haben auf die Dinge, hier nicht in Washington. Und ich nehme an, genauso sieht man das auch bei den Partnern. Insofern wird das immer etwas ein unangenehmes Gefühl sein in den nächsten Jahren.
Wie berichten die US-Medien über Putins Krieg?
Sehr ausführlich die Newskanäle, aber auch die anderen. Es berichten auch natürlich Zeitung, Radio. Man findet unheimlich viel auch in den sozialen Netzwerken. Und was mir auffällt, ist, dass die Kabel-News-Anbieter, egal ob jetzt Fox News, MSNBC oder CNN, wirklich ganz viele Kollegen und Korrespondenten in der Ukraine und in Russland vor Ort haben.